So, wir schieben eine kleine Einheit mit rein. So, wir schauen uns, oder was ich machen möchte, ist auf die Frage nochmal eingehen, wie ordnen wir Jesaja dann hinein in diese Aussagen, die wohl, wo anscheinend doch das tausendjährige Reich gelehrt wird. Und das möchte ich mit euch anschauen. Und dann das Zweite ist, was aber auch für uns hilfreich ist zum Verständnis dieses Abschnittes von Kapitel 4 bis 22. Ich weiß nicht, wo ihr alle steht, wie intensiv ihr euch mit diesen Dingen beschäftigt habt, aber die Ausleger sind davon überzeugt, dass die Ereignisse zwischen Kapitel 4 und 22 in der sogenannten 70. Jahrwoche stattfinden. Und diese 70. Jahrwoche spielt dann in diesem System eine wesentliche Rolle. Und wenn man sich damit beschäftigt, weiß man ungefähr, was das bedeutet, aber wenn man das noch nie gehört hat, dann, was ist das für eine 70. Jahrwoche und woher kommt sie und wohin geht sie? Und darum dachte ich, ist es gut, dass wir uns auch mit dieser Woche mal auseinandersetzen. Und das heißt, ich muss mit euch Daniel nochmal anschauen. Das ist das, was ich jetzt noch machen möchte. Daniel 9, also Jesaja und dann Daniel 9. Überlegt mal, zwei nicht so gerade einfache Bücher, gell? um da einfach ein bisschen Klarheit zu schaffen oder euch da hineinzunehmen. So beginnen wir mit Jesaja erstmal. Und bevor ich das tue, mache ich eine allgemeine Einleitung. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, aber man kann keine biblischen Bücher verstehen, keine Aussagen nehmen, wenn man den Zusammenhang nicht kennt. Es ist so. Und die Gefahr, oder nach meiner bescheidigen Einschätzung, die großen Missverständnisse und dementsprechend viele Positionen passieren oder entstehen dadurch, dass der Kontext oder dieser Zusammenhang nicht beachtet wird und die eine guckt sich an und sagt, also ich denke, das bedeutet das. Der andere denkt, aber für mich macht das Sinn. Und der andere sagt, aber für mich ist das logisch. Und jeder hat so seine Position. Und die Frage ist, aber was ist die Intention des Autors bzw. des Heiligen Geistes gewesen? Und woher wollen wir das wissen? Wie erfahren wir, indem wir uns mit dem Buch auseinandersetzen. Wie ist das aufgebaut? Und deswegen verwende ich immer viel Zeit für diesen Kontext, den Aufbau des Buches. Es wäre jetzt viel über Jesaja zu sagen. Ich will euch das sehr versuchen, einfach darzustellen mit meinen berühmten Spannungsbögen. Ich brauche eine rote Farbe, weil... Jesaja hat wie viele Kapitel? 1,66. Genau. Jesaja, genau. Wie viele Bücher hat die Bibel? Ist das interessant? Sehr interessant. Die Bibel hat 66 Bücher, aufgeteilt in welche zwei Teile? Altes Testament und Neues Testament. Wie viel Bücher hat das Alte Testament? Das ist jetzt Bibelkunde, gell, Freunde? 39, richtig? Das ist Altes Testament. Anführungsstrichen, Altes Testament. Wie viel Bücher hat das Neue Testament dementsprechend? Wer rechnen kann, ist glückselig. 27. So. Jetzt kriegt man mal, ich frage anders so. Wie beginnt das Neue Testament? Mit Stammbaum Jesu, mit den Evangelien. Wer wird in allen vier Evangelien als Erster erwähnt? Johannes, der Täufer. Das ist der letzte Prophet des Alten Testaments, der das Kommen des Messias vorbereitet. Johannes der Täufer. Wie viele Kapitel hat Jesaja? 66. Schlag mal mit Kapitel 39 und 40 auf. Habt ihr das? Wisst ihr was? Ich lese vor Kapitel 40, okay? Jesaja, Kapitel 40, Vers 1, folgende. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihm zu, dass sein Frondienst vollendet, dass seine Schuld abgetragen ist, denn es hat von der Hand des Herrn das Doppelte empfangen für all seine Sünden. Eine Stimme ruft in der Wüste, bannt den Weg des Herrn, ebnet die Steppe, eine Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden und das Ebene soll zu Ebene werden und das Hügele zu Talebene. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und alles Fleisch miteinander wird es. Um was geht's hier? Das Kommen Jesu. Und wer kommt, bevor Jesus kommt? Johannes, der? Wisst ihr, dass das Jesaja-Buch in zwei Teile eingeteilt ist, nämlich in Altes und Neues Testament? Die ersten 39 Kapitel im Jesaja-Buch repräsentieren das Alte Testament, nämlich da geht es das erste Israel, der erste Knecht, das erste Land, der erste Tempel versagt. Die Schwierigkeit beim Buch Jesaja ist zu unterscheiden, ja, welcher Knecht von welchem Knecht ist da die Rede, richtig? Das bringt oft durcheinander. Der Punkt ist, der erste Knecht ist Israel, der irdische Israel, buchstäbliche, fleischliche, unter dem Gesetz. Aber vermag er das irdische, das fleischliche, das zu tun, wozu Gott ihn berufen hat? Das ist unmöglich. Schlag mal Jesaja Kapitel 1 auf. Schaut mal Kapitel 1. Was steht da? Ab Vers 2. Höre du Himmel und horch die du Erde, denn der Herr hat geredet. Ich habe Kinder großgezogen und auferzogen und sie haben mit mir gebrochen. Ein Rind kennt den Besitzer, ein Esel die Krippe des Herrn. Israel hat aber keine Erkenntnis. Mein Volk hat keine Einsicht. Übrigens, das ist Weihnachten. Jesus liegt in der Krippe und der Esel steht da und weiß, wer da liegt. Und die Kuh steht da und weiß, wer da liegt. Und der Schaf weiß auch, wer da liegt. Und der Floh weiß, wer da liegt. Nur sein Volk hat keine Ahnung, wer da liegt. Warum? Weil sie keine Erkenntnis haben. Ja, welche Erkenntnis? Gottes Erkenntnis. Weil sie keine Ahnung haben, was Gott vorhat und was Gott tut. So, und dann halt Vers 4. Wehe, sündige Nation, schuldbeladenes Volk, Geschlecht von Übeltätern, Verderben bringende Kinder. Das ist hart. Sie haben den Herrn verlassen, haben den Heiligen Israel verworfen. Sie haben sich nach hinten abgewandt. Wohin wollt ihr noch geschlagen werden, die eure Widerspenstigkeit nur vermehrt? Das ganze Haupt ist krank. Das ganze Herz ist sich. Von der Fußsohle bis zum Haupt ist keine heile Stelle an ihm. Wunden und Striemen und frische Schläge sind nicht ausgedrückt und nicht verbunden, noch mit Öl gelindet. Euer Land ist eine Öde und so weiter. Das Bild ist folgendes. Der erste Knecht, das Volk Israel, hat keine Erkenntnis, hat kein Verständnis. Das Herz ist krank, der Verstand ist blind und Gott hat es versucht zu züchtigen. Er hat es geschlagen. Und er hat es versucht umzukehren. Er hat versucht, aus ihnen etwas Gutes zu machen. Aber es hat nichts gebracht. Es gibt keine Stelle, wo noch heil ist. Die Wunden sind noch frisch. Es gibt keine Stelle, wo man noch mal draufschlagen könnte. Alles ist schon krank. Wisst ihr, was das Bild ist? Die haben keine Erkenntnis. Und diese Zucht hat nichts gebracht. Man kann dieses Herz nicht korrigieren. Man kann es nicht reformieren. Das ist das Bild. Das ist die Botschaft des Alten Testaments. Der Mensch ist gefallen. Der Irdische ist gefallen. Er ist unfähig, aus sich heraus Gott zu erkennen. Er ist unfähig, aus sich heraus dem Willen Gottes zu leben. Er ist unfähig, Gottes Dienst so zu tun, wie es Gott verherrlicht. Also was macht man? War es das? Das wird tragisch. Ab Kapitel 40, nämlich Neues Testament, kommt die gute Nachricht. Gottes Herrlichkeit kommt. Und es kommt ein neuer Knecht. Und das ist der Gottesknecht. Und dann haben wir die Gottesknechtslieder im zweiten Teil, richtig? Und wisst ihr, wer dieser Gottesknecht ist? Jesus. Und warum wird er kommen? Weil er derjenige ist, der den Willen Gottes erkennt, der ein reines Herz hat und der ein Gottesdienst lebt, das Gott verherrlicht. Er baut ein wahres Israel, er baut einen wahren Tempel, er lebt das wahre Gesetz. Und das ist nicht irdisch, das ist himmlisch. Denn der Geist des Herrn ist auf mir. Es ist geistlich. Das ist Jesaja. Ganz grob. Das heißt, Freunde, Jesaja 1 bis 39 ist Verheißung. Jesaja 40 bis 66, nämlich 27. Ja, also ich mache es so hier, 40. Jesaja 40 ist was dann? Erfüllung. Das, was in Jesaja 1 bis 39 uns verheißen wird, wird uns gezeigt, wie Gott das erfüllen wird. Denn ein Kind ist uns geboren und ein Sohn ist uns gegeben. Wo steht das? Jesaja 9. Und eine Jungfrau wird schwanger werden. Wo steht das? 7. Verheißung und dann Erfüllung. Mir zieht das die Füße unter den Boden weg, wenn ich darüber nachdenke. Wie Gott allein das Buch Jesaja durch seinen Geist inspiriert hat. Und wenn ihr an die ganzen Diskussionen denkt, von Deutere und Dritere Jesaja, die in der wissenschaftlichen liberalen Theologie, das heißt, dass Jesaja ein zerstückeltes Werk ist und dass das mal die Schule geschrieben hat, dass das der Jesaja, der Deutere oder Zweite oder Dritte oder Vierte Jesaja und Jesaja Schule als geschrieben hat. Wer da sich eintauchen will, willkommen beim Bernhard in seinem Kurs Jesaja. Wird das alles kennenlernen, dieses, oh Mann. Und über diesen erkennt man nicht, wie herrlich Gott dieses Buch, allein die Jesaja, das heißt ja Jesaja, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Das ist ein Bibel in klein. So wie die Psalmen in Bibel schon in klein sind, hat Luther gesagt. Das ist Bibel in klein. Darum lieben alle so Jesaja, die Christus erkannt haben. Und darum zitiert Paulus so viel von Jesaja. Weil, könnt ihr euch vorstellen, er hat Jesaja sein Leben lang gelesen und gelernt. Als ein frommer Jude und Rabbin in der rabbinischen, hat bei dem besten Lehrer gegeben, bei den besten Theologen, die es damals gab, Gamaliel. So, wenn jemand, wunderbar wahrscheinlich ausgelegt. Und dann begegnet ihm Jesus. Und dann leuchtet Jesus in seinem Herzen auf. Und auf einmal beginnt der Jesaja zu lesen. Und könnt ihr euch vorstellen, was da passiert ist? Der glühte wie ein Kraftwerk. Die Lampen sind angegangen. Und das ist ja das, das ist ja das. Und dann schreibt den Römerbrief, den Galaterbrief und alle. Und überall, wisst ihr, dass der Römerbrief über 60 Zitate aus dem Alten Testament hat? Und nicht wenige aus Jesaja? Jesus Christus. So, das ist die Vorrede. Das heißt, wir finden die Aussagen hier, das sind Verheißung und die sagen hier Erfüllung. Jetzt müssen wir uns zwei Stellen anschauen in Bezug auf das tausendjährige Reich. Kapitel 11 und Kapitel? Nein, 65. Zwei können wir auch anschauen. Aber ich nehme jetzt diese beide als Beispiel. Verzeiht mir, wenn ich jetzt euch nicht komplett Jesaja auslegen werde. Ja? Ich wähle jetzt bewusst zwei, weil das Prinzip müssen wir verstehen. Verheißung, Erfüllung. Geht mal mit mir Kapitel 11. Das war auch deine Frage, gell? Ja. Bevor wir uns das anschauen, darf ich euch nur ein wichtiges Grundprinzip sagen. Ich bin fest davon, das ist mein Standpunkt, die Bibel legt sich selbst aus, das heißt, Schrift mit der Schrift auslegen. Aber da müssen wir noch genauer darüber nachdenken. Ich bitte euch, legt keine schwierigen Stellen mit schwierigen Stellen aus. Das heißt, schwierige Stellen legt man mit klaren Stellen aus. Man legt keine schwierigen Stellen, die schwierig zu deuten sind, um dann andere schwierige Stellen, die sowieso schwierig zu deuten sind. Dabei kommt nicht viel Gutes raus. Das heißt, was ich versucht habe zum Beispiel, ich habe schwierige Stellen aus Offenbarung genommen und bin zu euch zum Hebräerbrief, zum Römerbrief, zu den Stellen, die absolut klar sind. Also zumindest denke ich, dass sie klar sind. Das heißt, was wir jetzt machen, wir gucken schwierige Stellen mit schwierigen Stellen an. Also, ich lese Kapitel 11 und ich lese einfach mal 1 bis 10, okay? Und ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais. Wenn ich allein das lese, wer die Offenbarung sich vorbereitet auf unsere Abschnitte, der müsste bekannt sein, gell? Wo finden wir das? In der Offenbarung Kapitel 5. Ja. Und der Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schößling aus seiner Wurzel und wird Frucht bringen. Und auf ihm werden ruht der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft und der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Freunde, das ist der siebenfache Heilige Geist. Und der Geist des Herrn ruht auf mir. Lukas Kapitel 4, Jesus geht in seine Heimatsynagoge, schlägt Jesaja Kapitel 61 auf, liest vor und sagt, wisst ihr was, das bin ich. Und hier wird beschrieben, das ist der Heilige Geist in seiner Fülle, was alles ist, was alles tut, es ist der Geist des Verstandes und so weiter. Also die Begrifflichkeiten wäre schon spannend, alles anzuschauen, das ist jetzt nicht der Punkt. Hier begegnen uns, also Jesus ist der, das machen wir, geht mal mit mir jetzt, also eine Hand bleibt hier und in Kapitel 5 in der Offenbarung. Vers 6. Und ich sah, nein, Vers 5. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht, sieh, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids oder Isais. Weil der Isai ist der Papa von David. Das Buch und seine Siegel zu öffnen. Und ich sah inmitten des Thrones die vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen wie geschlachtet, das sieben Hörner und sieben Augen hatte, die sieben Geister Gottes sind. Jetzt geht mir wieder Kapitel 11 in Jesaja. Was haben wir gerade gelesen? Wieder, wir lesen von der Abstammung. Und was lesen wir? Wieder von dem? Könnte das ungefähr eine Parallele sein? Und wo sind wir dann? In Kapitel 5 in der Offenbarung. Nicht 20. Wobei das Gleiche ist. So. Vers 3 in Jesaja 11. Und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen gesehen und nicht zurechtweisen nach dem, was seine Ohren hören. Was bedeutet das? Er wird Menschen richten. Nicht nach seinem Willen wird er handeln, nicht nach seinem Denken wird er tun, sondern ich handle und tue das, was ich den Vater tun sehe. Er handelt nach dem Willen des Vaters, was genau genommen der gleiche ist. Aber das heißt, er erfüllt den Willen Gottes. Vers 4. Sondern er wird in die Geringen richten in Gerechtigkeit und die Elenden des Landes zurechtweisen in Geradheit. Und er wird den Gewalttätigen schlagen und mit dem Stab seines Mundes und mit dem Hauch seiner Lippen der Gottlosen, was wird er tun? Gericht. Geht mal mit mir in die Offenbarung, Kapitel. Ich sage sie gleich. 19. Ab Vers 14 wird beschrieben, das Wort Gottes und die Truppen im Himmel und folgten ihm auf weißen Pferden, bekleidet in weißer reinen Leinwand. Und aus seinem Mund geht hervor ein scharfes Schwert, damit mit ihm die Nationen schlage, und er wird sie hüten mit eisernem Stab, und er tritt die Kälte des Weinberges, des Grimmes, des Zornes, des Allmächtigen, und er trägt auf seinem Gewand und seiner Hüfte den Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Das heißt, er übt Gericht, aber dieses Gericht ist übertragen ihm von Gott, er tut nicht sein eigenes Gericht ausüben, sondern das Gericht Gottes übt er aus. Vers 5 in Jesaja 11. Bitte? Jesaja 2? Nein, wir sind noch nicht durch, wir sind in Jesaja 11. Wir sind ja noch Jesaja 11. Jesaja 11. Vers 5. Also, ich habe gesagt Jesaja 5, gell? Also Jesaja Kapitel 11, Vers 5, das meinte ich, ja? Ja. So, und dann heißt es, Gerechtigkeit wird der Schutz seiner Hüften sein und die Treue der Schutz seiner Lenden. Und der Wolf wird bei dem Lamm weilen und der Leopard bei den Böcken lagern. Das Kalb und der Junglöwe und das Mastvieh werden zusammen sein und ein kleiner Junge wird treiben. Kuh und Bären werden miteinander weiden, ihre Jungen werden zusammen lagern und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind und der Säugling wird spielen an dem Loch der Viper und sag mal Viper oder Viper? Oder Otter oder Viper. Und das entwöhnte Kind seine Hand ausstrecken und in der Höhle der Otter. Man wird nicht Böses tun, noch verderblich handeln auf meinem ganzen heiligen Berg. Denn das Land wird voll der Erkenntnis des Herrn sein, wie es von Wasser des Meeres bedeckt. Okay, mal einfach mal bis dahin. Wir können noch weiterlesen, aber wie gesagt, Daniel muss ja auch noch kommen. So, das das wird meist gedeutet, nämlich für das tausendjährige Reich. Steht in diesem Text irgendwo, dass es ein tausendjähriges Reich ist? Ich habe es nicht gelesen. Und seine Herrschaft wird 1000 Jahre reichen. Und in diesen 1000 Jahren werden all diese Dinge passieren.
Das muss man jetzt mit Offenbarung 19 zusammennehmen. Ja. Mit der Verweisung. Ganz in Jesaja, erst muss man da zusammenbringen und dann gibt es Putzliches
fertig. Dann ist Putzle fertig. Ja, genau. Nochmal, wenn ich so frage, Freunde, wenn ihr das glaubt, glückselig seid ihr und bleibt in dem Fest und von dem Herrn, überhaupt kein Problem. Nur der Punkt ist der, ich möchte euch bitten, hier steht nirgendwo was vom tausendjährigen Reich. Hier steht von gewaltigen Dingen, herrlichen Dingen. So, ihr sagt, das ist das, oder ihr sagt nicht, die einigen sagen, das tausendjährige Reich. Ich sage, das ist neuer Himmel, neue Erde. Denn nach dem, was ich versucht habe, gestern die ganze Zeit zu sagen, wenn Jesus kommt und richten wird, was kommt danach? Das Ende. Und was kommt nach dem Ende? Neue Himmel, neue. Und was lesen wir hier? Jesus kommt und kommt, richtet. Und was kommt danach? Und dann wird uns etwas beschrieben. Und jetzt geht man mit Jesaja 65. Ich mache das jetzt bewusst so, weil ich sage, hier, da ist noch so viel Unklarheit. Da ist noch nicht alles gesagt. Aber die Bibel, da geht es noch eine Menge dazwischen bis Offenbarung. Aber Jesaja Kapitel 11 ist Altes Testament, Anführungsstrichen, erster Teil Verheißung. Und jetzt schaut mal Jesaja 65, das ist Neues Testament, Anführungsstrichen, Erfüllung. Und schaut mal, was da steht. Ab Vers 17. Ja, die Stellen sind bekannt, gell? Jesaja Kapitel 65, ab Vers 17. Denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und das Frühere wird man nicht mehr denken und es wird nicht mehr in den Sinn kommen. So, jetzt, bevor ich weiterlese, um was geht es jetzt gleich hier? Absolut, klar. Es ist erstaunlich, dass sehr viele diesen Text auf das tausendjährige Reich auslegen. Und übrigens, in der Mitte irgendwo mal gibt es einen Schnitt und sagen, okay, das ist am Anfang neue Himmel, neue Erde, aber jetzt ist tausendjähriges Reich. Das ist für mich keine saubere Bibelarbeit. Wisst ihr warum? Weil gleich werde ich etwas lesen, wo ihr denkt, hey, aber wie kann das im neuen Himmel, neue Erde sein? Gell?
Kann auch noch nicht der neue Himmel, neue Erde sein.
Weil?
Weil da noch nicht alle Sünde und so weiter ausgetilgt ist.
So, lieber Freund, und jetzt...
Und das bedeutet, dass es also diese Zeit...
Kann nicht...
Prophetien von Israel erfüllt
werden. Ja, und meinetwegen, aber ich frage mich ganz ehrlich, wie kann ich das stehen lassen, wenn ich lese? Denn siehe, ich schaffe neuen Himmel, neue Erde. Und wie kann man dann sagen, das ist nicht neuer Himmel, neue Erde?
Nein, das ist noch nicht der neue Himmel und die neue Erde. Das kommt ganz am Schluss.
Aber was ist das dann? Also so heißt es, neuer Himmel, neue Erde.
Nein, das ist, da wird Israel regiert.
Wie kommst du, wie kommt man darauf? Okay, gut. Ich will einfach diese Spannung euch aufzeigen. Wir lesen weiter. Ab Vers 18. Vielmehr, ab Vers 17 nochmal. Denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel, neue Erde. Und an das Frühere wird man nicht mehr denken. Warum wird man nicht mehr denken? Ja, ist vorbei, es gibt es nicht mehr. Und es wird nicht mehr in den Sinn kommen, weil es ist vorbei. Vielmehr freut euch und jauchzt alle Zeit über das, was ich schaffe. Denn siehe, ich schaffe Jerusalem zum Frohlocken und sein Volk zur Freude. Und ich werde über Jerusalem jubeln und über mein Volk mich freuen. Und die Stimmen des Weinenden und die Stimmen des Wegeschreis wird darin nicht mehr gehört werden. Und es wird dort kein Säugling mehr geben. Und dann, was gibt es denn? Kein Säugling. Ja? Die nur einige Tage leben. Der nur einige Tage alt wird. Ja? Und kein Greis, keine alten Leute, der seine Tage nicht erfüllte. Denn der Jüngste wird im Alter von 100 Jahren sterben. Und das, wie geht denn das denn in neue Himmel, neue Erde, gell? Und wer das Alter von 100 Jahren nicht erreicht, wird als verflucht gelten. Sie werden Häuser bauen und bewohnen und Weinberge pflanzen und ihre Frucht essen. Sie werden nicht bauen und ein anderer bewohnt sie, werden nicht pflanzen und so weiter. Da wird beschrieben, wie herrlich das wird, Vers 22 in der Mitte. Denn wie die Lebenszeit des Baumes wird die Lebenszeit meines Volkes sein und meine Auserwählten werden das Werk ihrer Hände genießen. Nicht vergeblich werden sie mühen und nicht zum jenen Tod werden sie zeugen. Denn sie sind die Nachkommen der Gesegneten des Herrn und ihre Sprösslinge werden bei ihnen sein. Und es wird geschehen, ehe sie rufen, werde ich antworten. Während sie noch reden, werde ich hören. Wolf und Lahm werden zusammen weiden und Löwe und Stroh fressen. Löwe wird das Stroh fressen wie das Rind und die Schlange, Staub wird ihre Nahrung sein. Man wird nicht Böses und nichts Schlechtes tun auf meinem ganzen heiligen Berg, spricht der Herr. So. Und jetzt merkt ihr, jetzt einfach, ich sag euch, jetzt merkt ihr, wo das Problem ist bei einer strickwörtlichen Auslegung. Und eine Auslegung, die Prophetie in vielen Weisen, wie in Jesaja, als ein Bild versteht. Als Jesaja, als Hesekiel, als Daniel, als Johannes geistliche Realität gesehen hat, müssen sie das in menschlichen Bilder und Sprachen fassen. Wenn sie darüber reden, zum Beispiel, es wird immer sein, dann sagen sie, im Himmel wird man Tag und Nacht Gott loben, aber im Himmel gibt es keinen Tag und Nacht. Das bedeutet einfach die ganze Zeit. Wenn es heißt, da wird man nicht so jung sterben, das heißt, da ist kein Tod da. Das ist eine Sprache, eine irdische Sprache, eine Sprache in der Zeit, der Begrenztheit, der Dinge, die sie kennen, mit den Dingen, mit denen sie aufwachsen, diese Dinge, die sie spüren können, was bedeutet, wenn ein kleines Kind stirbt, was bedeutet, wenn ein alter Mann krank stirbt, damit die Emotionen mitgehen. Aber woher sollen sie diese Dinge spüren von den Dingen, die man da nicht erkennen kann? Weil niemand war da, niemand hat das gesehen. Also spricht der Prophet in einer Sprache der damaligen Zeit, in der Sprache der damaligen Welt, in ihren Denkmustern, in ihren Dimensionen und versucht, diese himmlische, herrliche Wahrheit in Worte zu fassen. Das ist das Bild. Das bedeutet, und jetzt geht mit mir in Offenbarung Kapitel 21, 20. So, wo wird das Ganze passieren? Jesaja 11 und Jesaja 65 sagt, wo wird es Frieden, Ruhe, kein Tod, kein Leid, kein Schmerz, wo wird es alles geben? Auf seinem Berg. Jetzt geht mit mir Offenbarung 21. Also Offenbarung, Kapitel 21. Vers 1. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue. Freunde, ist das das Gleiche, was wir gerade gelesen haben? Ja. Mir scheint es. Ich sage jetzt bewusst, mir scheint es. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Das bedeutet, die alte Schöpfung ist weg. Und jetzt? Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem. Er sieht die heilige Stadt und das ist jetzt ein neues Jerusalem. Er sieht nämlich das, nicht das alte Jerusalem. Er sieht ein neues Jerusalem übrigens, an das Abraham, Isaac und Jakob und alle geglaubt haben und gewartet haben, dass es endlich kommt. Das neue Jerusalem aus dem Himmel von Gott herabgekommen. Das ist ein geistliches Jerusalem, ein himmlisches. Bereitet wie eine für einen Mann geschmückte. Das neue Jerusalem ist die Braut. Aber wer ist die Braut? Die Gemeinde ist ja das neue Jerusalem. Wie genial ist das denn? Vers 3. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, vom Thron, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Was ist das Zelt Gottes? Der Tempel. Die Gemeinde ist das Zelt Gottes bei den Menschen. Die Gemeinde ist das neue Jerusalem. Die Gemeinde ist die Stadt und die Braut. Soll ich nicht? Eigentlich weiß ich, dass ihr es noch nicht tragen könnt. Soll ich es tragen oder nicht? Normalerweise bereue ich es nachher, wenn ich es... Vers 1. Was sieht er? Er sieht einen neuen Himmel, neue Erde. Und als er genau schaut, was sieht er? Nein. Als er das neue Himmel, neue Erde sieht, auf einmal sieht er den neuen Himmel, neue Erde. Und was ist neuer Himmel, neue Erde? Und ich sah einen neuen Himmel und neue Erde, weil das erste war alles vergangen. Und ich sah die heilige Stadt. Was ist neuer Himmel, neue Erde? Die heilige Stadt Jerusalem. Das ist der Ort, wo Gott unter ihnen wohnt. Und das euch zu erklären, bedarf des Studiums des ersten Buch Mose und dann weiterhin bis zur Offenbarung. Das ist das Buch, was ich euch vorgestellt habe, dieses dicke Buch, der Tempel Gottes. Wer verstehen will, was das bedeutet, der kaufe und lese sich. Was ich damit sagen will, das ist die neue Schöpfung, das ist der Garten Eden, wo Gott gegenwärtig ist und lebt und alle Menschen vor ihm in der Ruhe sind. Das ist die neue Schöpfung, das ist der neue Garten, das ist der Paradies. Die Gedanken sind so hoch. Aber was ich damit sagen will, also er sieht die Braut, richtig? Und er sieht, die Braut ist das Zelt, es ist der Tempel. Und jetzt schaut mal in Kapitel 21 ab Vers 9. Schaut mal ab Vers 9. Dazwischen können wir auch lesen, alles wäre wichtig, aber Vers 9. Und es kam einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, die sieben letzten Plagen, und redete und sprach, komm, ich will dir die Braut, die Frau des Lammes zeigen. Wessen Braut ist das? Des Lammes, Jesu. Und wir wissen, das ist die Gemeinde, das ist die Lehre des Neuen Testaments. Gibt es einen Zweifel darüber? Ich hoffe nicht. Und er führte ihn im Geist weg auf einen großen, hohen Berg. Das ist der Berg, von dem Jesaja spricht. Das ist der Berg, von dem Hesekiel spricht. Das ist der Berg Gottes, auf dem Frieden, Ruhe, kein Tod, all diese Dinge, die gleich beschrieben werden. Vers 10. Und er führte mich im Geist hinweg auf einen großen hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie aus dem Himmel von Gott herab kam. Seht ihr das? Wiederum Jerusalem, wiederum Berg Und dann muss ich euch diese Dinge zeigen, was da steht, was da sein wird in dieser Stadt. Kapitel 21, Vers 4. Und er wird jede Träne und ihre Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein. Und noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Diese Dinge von Trauer, Tod, kein Geschrei, das gehört alles in die neue Schöpfung. Das Gleiche in Kapitel 22. Nee, kein Trauer, kein Leid. Das sind die Neue. Gut. So meint man es, gell? Ja. Und jetzt schaut mal Kapitel 21, Vers 22. Nein, oh Mann. Ich möchte nicht so tief hineingehen, aber wenn ich... Ja, ich möchte. 21, Vers 22. 21, Vers 22. Und ich sah keinen Tempel in ihr, nämlich in dieser Stadt, denn der Herr Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel. Und das Lamm. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes noch scheinen, in ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet, und ihre Lampe ist das Lamm. Und die Nationen werden ihm in dem Licht wandeln, und die Könige der Erde bringen ihre Herrlichkeit zu ihr, und ihre Tore werden Tag und Nacht nicht geschlossen werden. Denn Nacht wird nicht mehr sein, noch wird die Herrlichkeit die Ehre der Nation zu ihm, Entschuldigung, und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Nation zu ihm bringen. Und alles Unreine wird nicht in sie hineinkommen, noch derjenige, der Gräuel und Lüge tut, sondern die, welche geschrieben sind in dem Buch des Lebens. Und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, das hervorgeht aus dem Thron Gottes, des Lammes, der in Mitte in ihr Straße und des Stromes derseits jenseits war der Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt. Und die Blätter des Baumes sind Heilung für die Nationen oder der Nationen. Und keinerlei Fluch wird mehr sein. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein. Und seine Knechte werden ihm dienen. Und sie werden sein Angesicht sehen. Und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Und Nacht wird nicht mehr sein. Und sie bedürfen nicht des Lichtes einer Lampe und des Lichtes der Sonne. Denn der Herr Gott wird über ihnen leuchten. Und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich meine, und ich sage das nur mal, ich meine, ohne jetzt sofort eine Diskussion auszulösen, das, was wir in Jesaja haben, in Jesaja 11 und Jesaja 65, das ist nicht das tausendjährige Reich, das ist neue Himmel und neue Erde. Ja. Prüft das, wenn ihr es nicht seht, wollt, nicht könnt oder anders versteht, ich habe damit kein Problem. Ja, ja, okay. Okay.
Doch es wird geschehen am Ende der Tage, wo der Berg des Hauses des Herrn festgegründet an der Spitze der Berge stehen und wird über alle Höhen erhaben sein. Und Völker werden ihm zuströmen. Und viele Heidenvölker werden hingehen und sagen, komm, lass uns hinaufgehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs. Ja, dann heißt es dann weiter in Vers 3. Mhm. Und er wird das Urteil sprechen zwischen großen Völkern und starken Nationen zurechtweisen, die weit weg wohnen, sodass sie ihre Schwerter zu Pflugscharen schmieden und ihre Spieße zu Rebmessern. Ja? Mhm. Und dann ist die Zeit, wo sie kein Krieg mehr erlernen. Und, so, ja? Mhm. Und dann heißt es aber auch, dass nach diesem muss es kommen, dass der Widersacher nochmal freigelassen wird.
Nochmal, mein lieber Bruder, nochmal, wo steht was vom tausendjährigen Reich? Das ist, ich verstehe das, ich verstehe diese Bilder und man denkt, da sind Dinge, da ist die Rede von einem Berg, dass alle strömen werden. Ich kann euch das auch anders deuten, kein Problem, ich habe kein Problem. Nur, man hat ein Konstrukt, man hat eine Theorie und jetzt muss man sagen, okay, das ist bestimmt das und man stellt das in diese Zeitlinie hinein. Aber das ist nicht das, was aus dem Text herauskommt, sondern wo man das in einen Konstrukt hineinbringt. Das ist, was ich euch die ganze Zeit zeigen möchte. Denn da steht nirgendwo, dass das... Ja, so. Darf ich euch das kurz zusammenfassen? Berg des Herrn, Zion. Wisst ihr, zu wem sie kommen? Nach Jerusalem? Zu Jesus. Und wer kommt, nachdem Jesus gesiegt hat und auferstanden ist? Geht hin und holt wen herbei? Alle Nationen. Und was wird er schaffen? Frieden. Welchen Frieden? Auf dieser Erde? Das ist ja genau der Punkt, dass die irdischen, dass die Israeliten genau das erwarteten, weil die solche Stellen buchstäblich verstanden. Und als Jesus kam, haben sie gedacht, ja, ja, jetzt geht's los mit den Pflugscharen und so weiter. Hier ist nicht die Rede von einem Frieden auf dieser Erde. Hier ist die Rede von dem Frieden, Gott schafft in Jesus Christus. Denn Micha sprach von Jesus. Daniel. 15 Minuten für Daniel. Freunde, nochmal, guckt euch diese Stellen an. Guckt sie sehr sorgsam an. Und seid ehrlich, deswegen habe ich gesagt, betet vorher. Reinigt eure Herzen. Ob ihr diese Stelle mit einem System legt oder ob sie lest, was in diesen Stellen steht. Das ist mein Anliegen. Das ist gut. Ich habe das in der Pause gesagt. Da, wo die Schrift uns deutliche Hinweise gibt, dass wir das buchstäblich wörtlich nehmen, wie Zahlen zum Beispiel. So wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches, so wird der Sohn des Menschen. Und das ist geschehen. Woher wissen wir das? Weil das buchstäblich geschehen ist und wir das in der Schrift nachlesen können. Das waren wirklich 3 Tage. Das kann man lesen, das muss man nicht spekulieren, das muss man nicht deuten. Da muss man nicht sagen, ja, diese 3 Tage bedeuten aber bestimmt noch irgendwas anderes. Das waren 3 Tage. Warum? Woher weiß ich das? Weil die Schrift mir das sagt. Und wenn das heißt, und der wird für 30 Silberlinge verkauft, dann lese ich nach und da steht, er wurde für 30 Silberlinge. Da muss ich nicht spekulieren. Die Schrift gibt mir Zeugnis, deswegen lege ich mit der Schrift aus. Wenn es Stellen gibt, wo es aber nicht so einfach ist, dass, sondern die Stellen sagen mir, ich sage mir jetzt ganz einfach, und er wird das Joch von ihren Schultern nehmen. Ja, was für ein Joch. Das ist ein Bild für Last. Was für eine Last? Das Gesetz. Dann gehe ich hin und Jesus sagt, kommt her zu mir, alle mühseligen beladen, und nehmt auf euch mein Joch. Dann lerne ich, oh, das ist ein Bild. Und ich lerne, wenn ich mich mit der Bibel beschäftige und mit der Sprache der Prophetie und der Erfüllung, lerne ich, ich bekomme einen geübten Sinn, ich werde sensibel, was muss ich wörtlich nehmen, was muss ich buchstäblich nehmen. Und ich lerne von der Schrift, was ich buchstäblich nehmen muss, was nicht. Und wenn es Stellen gibt, wo es schwierig ist, dann sage ich, Freunde, das ist jetzt ehrlich, dann hört auf zu spekulieren. Dann lieber vorsichtig sein und sagen, es ist schwierig, als zu sagen, das ist bestimmt das hier. Dann sage ich, vorsichtig, das kann sein. Es kann sein, es wird ein buchstäbliches 1000 Jahre geben und ich werde mich in Grund und Asche schämen, weil ich weiß, was ich am ganzen Wochenende hier gesagt habe. Wir werden Buße tun müssen. Kann sein. Aber ich sage, vorsichtig, mit einer Gewissheit zu sagen, es wird ein buchstäblich geben, weil die Stellen sehr dünn sind, die uns, es gibt keine Stelle, die sagt, es wird genau konkret sein. Also von buchstäblich 1000-jähriges Reich. Nochmal ganz kurz, es gibt Stellen.
Es gibt Stellen, die man auch vorher kennt im Jesaja, wo man nicht auf die neue Erde anwenden kann.
Wieso nicht? Habe ich nicht gerade gelesen, neuer Himmel, neue Erde?
Das ist klar, da gibt es kein Zweifel.
Okay.
Aber es gibt Stellen, wo also einfach nur vorher, wo man nicht zum Beispiel, wenn Israel wieder im Land ist, lest es einmal
in
Zacharia.
Ja.
Und Zacharia 8, Vers 1 und 2, und dann noch. Und es geschah des Herrn Wort, so spricht der Herr Zebaot. Ich eifere für Zion mit großem Eifer und eifere um seinetwillen mit großem Zorn. So spricht der Herr, ich kehre wieder auf Zion zurück und will zu Jerusalem wohnen, dass Jerusalem eine Stadt der Treue soll heißen und der Berg des Herrn Zebaot heilig. Und jetzt möchte ich nur die Verse 20 lesen. So spricht der Herr Zebaot, es werden noch viele Völker kommen und Bürger vieler Städte. Und die Bürger einer Stadt werden zur Anhörung gehen und sagen, lasst uns gehen, den Herrn anzuflehen und zu suchen, denn der Herr Zebaot wird selber wollen hingehen. So wollen viele Völker, Heiden und Scharen kommen, den Herrn Zebaot in Jerusalem zu suchen und den Herrn anzubeten. So spricht der Herr zu derzeit darin, 10 Männer aus allen Sprachen der Heiden einen jüdischen Mann mit Zipfel seines Gewands ergreifen und sagen, wir wollen mit euch gehen, denn wir hören, dass Gott mit euch ist. Es geht noch in Kapitel 14, da lese ich auch jetzt mal Vers 16 und 17. Und alle Übriggebliebenen sind von den Heiden, die in Jerusalem zogen, werden jährlich heraufkommen, um anzubeten den König, den Herrn Zebaoth, um des Laubchen Festes halten. Aber über das Geschlecht auf Erden und das Land, das nicht heraufziehen wird nach Jerusalem, um anzubeten den König, den Herrn Zebaoth, über das wird es nicht retten. Und jetzt kommt Ägypten, wenn Ägypten nicht kommt. Jetzt ist die Frage, das kann man wohl kaum auf die neue Erde und auf den neuen Himmel anwenden. Es kommt noch einmal in den Händen.
Sorry, wenn du das jetzt so eine Behauptung sagst, dann musst du sagen, warum nicht?
Oder kann man das auf eine andere Zeit anwenden für Israel?
Ja.
Zum Beispiel?
Das ist die Zeit der Gnade, die beschrieben wird.
Wenn man jetzt Israel sehen, ist das ja nicht möglich.
So.
Also mich würde schon interessieren, also manche Stellen, so wie die, durch die Einwanderer, zum Beispiel das ist ja Salonie 4, wo, also ich verstand es, was du sagst, kein Problem. Aber es gibt andere Stellen, wie zum Beispiel, dass sich der Öltag spaltet, dass Wasser ins Rote Meer fließt und was weiß ich, was da alles. Auch alle, die diese 10 Männer aus der Heide, die in den Zipfen von der Juden und der Juden hängen.
Darf ich euch was vorlesen? So, da ich kein guter Lehrer bin und nicht so eine gute Kenntnis des Alten Testaments, aber ich kenne jemanden, der kennt sich voll gut aus. Und der durfte sogar einen Teil in der Bibel darüber schreiben. Und er schreibt das, ich lese euch vor und dann sage ich, wo es steht. Denn ihr seid nicht gekommen zu etwas, was betastet werden konnte. Und zu einem angezündeten Feuer und dem Dunkel von der Finsternis und dem Sturm und zu dem Schall der Posaune. Und der Stimmen der Worte der Hörer baten, dass das Wort nicht mehr zu ihnen geredet werde. Denn sie konnten nicht ertragen, was angeordnet wurde. Und wenn ein Tier den Berg berührt, so soll es gesteinigt werden. Und so furchtbar war die Erscheinung von Mose, dass Mose sagte, ich bin voll Furcht und Zittern. Sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion. Ihr seid gekommen zu dem Berg Zion. Ihr seid gekommen zu dem Berg Zion, zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem. Die Rede von einem Propheten, wenn sie von Zion reden, von Berg, von Jerusalem, dann ist das himmlische Jerusalem, das Jerusalem im Himmel, in Christus. Und zu diesem Jerusalem werden wer kommen? Alle Nationen. Denn dieses Jerusalem ist gebaut aus allen Nationen. Darf ich euch das zeigen? Offenbarung 22. Zu diesem Berg kommt man, zu diesem Berg wird gerufen, zu dieser Stadt, zu dieser Nation, zu diesem Jerusalem. Offenbarung 21. Ich lese euch nochmal vor ab Vers 10. Offenbarung 21 ab Vers 10. Und er führte mich im Geist hinweg auf einen großen hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem. Wie eine aus dem Himmel von Gott herabkam. Vers 10. 21, Vers 10. Und jetzt Vers 11. 21, Vers 10 und 11. Und sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Ihr Lichtglanz war gleich einem sehr kostbaren Edelstein, wie ein kristallheller Jaspisstein. Und sie hatte die große und hohe Mauer und hatte 12 Tore an den Toren, 12 Engel und Namen, der geschrieben werden, die Namen der 12 Stämme der Söhne Israel. Aus wem ist diese Stadt gebaut? Aus den Juden. Dann ist es Jerusalem. 12 Stämme Israels. Nach Osten 3 Tore, nach Norden 3 Tore, nach Süden 3 Tore. Das könnt ihr in Hesekiel nachlesen. Und nach Westen 3 Tore. Und die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine und auf ihnen 12 Namen der 12 Apostel. Juden und Heiden. Die Gemeinde des Volkes des Alten Testaments und die Gemeinde des Volkes des Neuen Testaments bilden das wahre Jerusalem, das neue Jerusalem, der wahre Berg. Das ist Zion. Nämlich darum strömen Nationen zu diesem Berg, zu der Erkenntnis Gottes. Zu welcher Erkenntnis? Das Volk Israel kam ja um an mangelnder Erkenntnis, weil sie nicht begriffen haben, welches Licht, welcher Berg, welches Zion. Das ist der Berg. Das ist das Land. Das ist die Stadt. Alles im Alten Testament sind Schatten und Bilder für dieses eine. Das ist das Endziel der Geschichte. Das ist Gottes Plan. Das ist Gottes Ratschluss. Alles läuft darauf hin. So hört die Bibel auf. Das heißt, dass alles das hier im Alten Testament, das sind Vorläufer, Vorbilder. Ich weiß, liebe Geschwister, ich weiß um die Fragen. Und ich habe Jahre dafür gebraucht. Deswegen kann ich nicht erwarten, dass das jetzt sofort gelöst zu bekommen. Ich will euch nur bitten, und ich hoffe, ihr seid ehrlich genug, diese Stellen zu lesen. Und das bedeutet, das wirft Fragen auf ohne Ende, ich weiß das. Aber ehrlich genug zu beantworten, ist das wirklich das, was ich glaube, steht das jetzt gerade in diesem Text? Oder ist das ein Konzept, das mir sagt, das ist das und das ist das und das ist das? Nur so viel will ich erwarten, mehr nicht. Und wenn ihr zu dem Schluss kommt, ja genau, das steht dann. Dann steht in diesen Dingen und fest mit eurer Überzeugung und lädt für Gott und ist gut. Da bin ich keinem Feind und keinem Böse und keinem spreche ich die Brüderschaft oder den Glauben ab. Nie. Aber ich bitte euch um diese Dinge. Inwieweit verherrlicht das Jesus? Wo spielt Jesus da eine Rolle? Okay, Daniel 9 halt doch noch nicht, ja?
Wie kann in dem neuen Himmel und der neuen Erde, wie können da Opfer gebracht werden im Tempel, wie es in Hesekiel 40, Vers 38 losgeht? Wie können da Brandopfer und Schuldopfer?
Wo stehen da von Brandopfer und Schuldopfer? Wo steht der Brandopfer und Schuldopfer?
Hesekiel 48, Vers 38. Okay. Eine Kammer war da, deren Türöffnung sich in den Türmen der Tore befand. Dort wusch man das Brandopfer ab. Mhm. Und in der Halle des Tores standen auf beiden Seiten je zwei Tische, auf die geschächteten Brandopfer, Sündopfer und Schuldopfer gelegt werden.
Genau. So.
Also, das ist doch, wenn das jetzt das neue Jerusalem ist, ja, wenn es das gleiche ist, wie der ganz neue Tempel dann oder Jerusalem. Wieso braucht man da noch Opfer?
So, ich frage dich noch etwas zurück. Nach welchem Muster hat Mose und Salomo und Ali den irdischen Tempel gebaut?
Nach dem himmlischen, nach der Stiftshütte.
Das, was im Himmel war, gell?
Ja,
und was war, gell? Und dann, als er das, was im Himmel war, abgebaut hat, also nachgebaut hat, dann hat er auch einen Brandopferaltar gebaut und all diese Dinge. Und wo hat er das gesehen? Im Himmel. Was beschreibt Hesekiel? Den Tempel auf der Erde? Da geben sogar die zu, die Maßstäbe umsetzen wollen, dass dieser Tempel alle Maße sprengen würde, wie der typische Tempel in Israel ist. Er beschreibt einen himmlischen Tempel, den Schatten. Der beschreibt das Eigentliche, was als Urbild da war, was später oder was dann abgebildet, was gebaut worden ist. Das ist das Himmlische. Aber das sind wiederum, zum Beispiel, und ich sah, den Tempel war geöffnet und die Bundeslade wurde gesehen. Und die Seelen unter dem Altar schrien. Wo sind sie? Die sind im Tempel, das heißt in der Gegenwart Gottes. Und da sind Symbole, so wie die 24 Ältesten etwas symbolisieren. Ich erkläre das hoffentlich noch. Und genauso wie die vier Engelswesen symbolisieren, sie gibt es, diese Wesen. Und genauso wie die Engel und die Welt und das gläserne Meer, so repräsentiert auch ein Altar und ein Opfer, den Ratschluss Gottes, die Schöpfung zu schaffen, die Schöpfung zu erlösen und zu vollenden. Das sind, nochmal, bitte bedenkt eins, all die Propheten bekommen eine Sicht in den Himmel und bevor sie sehen, fallen sie wie tot um, weil sie das nicht ertragen können. Gott muss sie aufrichten, stützen und sagt, schreit bitte auf. Und jetzt müssen sie die Dinge sehen, die kein Menschenohr gesehen, Menschenohr gehört, kein Menschenauge gesehen hat, müssen sie für uns Menschen, die wir nichts anderes gesehen haben, beschreiben. Und die beschreiben Schöpfung, Erlösung, Rechtfertigung, Heiligung. Und die beschreiben das in Bildern, die Gott uns gibt, damit wir das Prinzip verstehen. Denn ein Prinzip ist, Schuld braucht Sühnung. Gott muss dann, und Gott ist kreativ und schafft Opfer und macht Altäre und zeigt, wie sie aufgebaut werden, um diesen Grundprinzipgedanken, nämlich der Sühnung, um zu vermitteln. Aber das sind Bilder, damit wir es verstehen. Er muss solche Bilder für uns begrenzte Menschen machen. Aber wenn wir das an diesen Bildern festhängen, dann bleiben wir in diesem Begrenzten. Ich weiß nicht, ob ich das euch vermitteln kann. So, Pause, gell?
Ich hätte nur eine Frage. Ist es tatsächlich so schwierig zu glauben, dass es ein messianisches, tausendjähriges Königreich gibt? Es gibt Stellen auch in Hesekiel 47, wo
nein.
Tempel, nein. Wasser raus. Ist es tatsächlich?
Ist nicht schwierig zu glauben. Es ist nicht schwierig zu glauben, dass es gibt, denn ich glaube, es gibt. Ich bin nicht gegen ein tausendjähriges Reich. Nur der Punkt ist, der eine wartet, dass es noch kommt, und ich glaube, ich lebe schon darin. Nee. Deswegen sage ich, ist okay, aber ich sage, ich glaube das.
Ja,
weil ich euch.
Zu dem, was hier auf der Erde geschieht, passiert doch auch was im Himmel.
Ja.
Ist
so ist es.
Und dass das deckungsgleich verlaufen,
so ist das.
Auch kein Problem.
So ist es.
Besteht ja ein Stück weit an der Ewigkeit.
So ist das.
Ja, und das wir immer raus, da gibt es eine Decke und ein Boden. Ja. Die zweite Durchwische ist im Grund.
Wir machen so, wer Pause haben will, der kann gehen und ich mache Daniel. Echt, es wäre unfair, wenn ich euch dann durchprügle hier. Wer sagte, mir reicht das Ganze hier? Ja. Daniel Kapitel 9. Wisst ihr, was ich für einen Eindruck habe? So, in Johannes Evangelium heißt es, Jesus hat Brot und vermehrt und die Fische vermehrt und viele kamen, weil sie gedacht, wow, sowas hatten wir noch nie gehabt. Und es waren viele da. Und dann als er angefangen hat, von geistlichen Dingen zu reden, nämlich er ist das Brot und wer ihn nicht isst und wer ihn nicht trinkt, und dass er vom Vater kommt und dass da nur die das begreifen können, wenn der Vater es nicht offenbart, kann das niemand begreifen. Und dann heißt es, und dann gingen viele nicht mehr mit ihm. Dann gingen viele nicht mehr mit ihm. Daniel 9. Wollt ihr wirklich noch mehr Verwirrnis? Gott verheißt über Israel die 70-jährige Gefangenschaft in Babylon. Und wenn wir Daniel 9 nicht hätten, dann wüssten wir nicht, ob das 70 buchstäblich sind oder nicht. Wir lesen Daniel 9 und das sind buchstäblich, da muss ich nicht spekulieren. Daniel liest das, Kapitel 9, und er merkt auf Jeremia und Jeremia sagt es. Und Daniel beginnt zu beten. Interessanterweise, gell? Daniel liest Jeremia. Und er sieht, 70 Jahre sind über sein Volk verhängt und dann er merkt, die 70 Jahre sind vorbei. Und was macht er? Er steht nicht auf und rennt durch die Straßen und sagt, Leute, packt eure Sachen. Die Zeit ist vorbei. Macht er nicht, gell? Weil es steht ja geschrieben. Sondern er fällt auf die Knie, tut Buße und betet. Es ist kein Automatismus. muss von Gott erbeten werden. Und als er von Gott erbetet und fragt, was ist jetzt los? Was wird jetzt sein? Die Gefangenschaft ist vorbei. Was kommt jetzt? Das Volk ist 70 Jahre, eine ganze Generation. Orientierungslos. Was wird jetzt sein? Und in dieses Beten, in dieses Ringen bekommt er eine Vision. Der Engel kommt, von Gott gesandt, und er sagt, was jetzt passiert mit Israel und mit dieser Stadt. Und schaut mal ab Vers 23, in Kapitel 9. Im Anfang deines Flehens ist ein Wort ergangen und ich bin gekommen, um es dir mitzuteilen. Also, als Daniel angefangen zu beten, dann hat Gott einen Engel geschickt. Interessant, gell? Was hat das ausgelöst, dass der Engel geschickt wurde? Das Gebet. Nicht unwichtig für unsere auslegende Offenbarung. Und dann kommt der Engel, dann sagt er, denn du bist ein Vielgeliebter. So achte nun auf das Wort und verstehe die Erscheinung. 70 Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt. So, im Hebräischen steht 7 Siebener. Das ist wörtlich. 7 Siebener sind über dein Volk und über deine Stadt bestimmt. Gott, interessant wieder, 7, gell? Das heißt, Gott hat eine bestimmte Zeit über das Volk bestimmt. Und jetzt wiederum, ich werde mich hier nicht einklinken in die ganzen Spekulationen und Rechnereien. Denn das ist auch ein Grund, warum vieles gerechnet worden ist, weil man das hier als Ausgangsrechnereien genommen hat. Und richtig ist, 7 Wochen oder 7 Siebener sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt. Und jetzt achtet mal, das heißt, jetzt nochmal, 7 Siebener, richtig? Bestimmt. Und jetzt, etwas wird in diesen 7 Siebenern passieren. Etwas wird in diesen 70 Wochen wird etwas passieren, okay? Was wird in den 70 Wochen passieren? Innerhalb der 70 Wochen, wichtig. Nicht nach 70 Wochen, in 70 Wochen. Was wird passieren? Und jetzt achtet mal mit mir bitte drauf. Um das Verbrechen zum Abschluss zu bringen und die Sünden ein Ende zu machen und die Schuld zu sühnen. 3 Dinge, die in Bezug, Anführungsstrichen, negativ sind. Das heißt, 3-mal wird gesagt, was wird innerhalb der 70 Wochen passieren? Nochmal, achtet nur darauf. Das erste ist Verbrechen, 2. Sünden und 3. Schuld. Ja? Und das Ganze zum Abschluss zu bringen. Zum Abschluss zu bringen. Das heißt, ich sage es nochmal so, in diesen 70 Wochen wird das Verbrechen zum Abschluss gebracht. Es wird, dann heißt es, den Sünden wird ein Ende gemacht. Ist das gut oder ist das nicht gut? Das ist voll gut. Nebenbei, das Evangelium. Das ist herrlich. Das heißt, in diesen 70 Wochen wird das Verbrechen ausgelöscht. All die Schuld, die Menschheit und dein Volk aufgeladen hat, wird gesöhnt werden. Und die Sünden ein Ende gemacht. Das heißt, kein Stopp. Und dann was noch? Und die Schuld zu sühnen. Kommt euch der Begriff Sühnen vor, bekannt? Ist nicht unwichtig. Die Schuld zu sühnen. Nur nebenbei, wer hat die Schuld gesühnt? Danke. Und jetzt? Und jetzt werden diese drei negativen Dinge, wenn sie zum Ende geschehen, haben mit 3 positiven Dingen was zu tun. Schaut mal, was da steht. Und eine ewige Gerechtigkeit aufzuführen. Müssen wir darüber spekulieren, was diese ewige Gerechtigkeit ist? Allein aus Glaube, nicht aus Werke, die Gerechtigkeit Gottes, oder? Eine ewige Gerechtigkeit, nicht eine zeitliche übrigens, eine ewige Gerechtigkeit aufzurichten und Visionen und Propheten zu versiegeln. Was bedeutet das? Alles zur Erfüllung zu bringen, was die Propheten in Visionen gesehen haben. Das heißt Erfüllung des Alten Testaments. Und wer ist die Erfüllung des Alten Testaments? Ja, ich werde so oft fragen. Und das Allerheiligste zu salben. Was ist das Allerheiligste? Das ist gut, aber erstmal 2-3 Schritte zurück. Es gibt Heiligtum, also das Heilige und das Allerheiligste. Was ist das Allerheiligste? Das Tempel. Das ist der der Ort, wo Gott wohnt. Und dieses wird gesalbt. Was bedeutet salben? Eingesetzt. Und das Wort wurde Fleisch und zeltete unter uns. Und der Geist Gottes kam und hat gesagt, das ist mein lieber Sohn. Das wahre Allerheiligste wird gesalbt. In diesen 70 Wochen, ich fasse es zusammen, wird die Erlösung des Volkes Gottes geschehen. Ist das klar? Und jetzt, was beschrieben wird, wird uns gezeigt, wie das sich verhält. In welchen Abständen wird was geschehen. Aber das ist die 70 Wochen. Nur, ich sage es, wenn ihr Fragen danach habt, kommt nachher zu mir, sonst schaffen wir es nicht mehr. Aber das heißt, wenn die 70. Woche nicht erfüllt ist, dann ist das auch noch nicht erfüllt. Versteht ihr das? Dann ist die Sünde noch nicht gesühnt. Und die Gerechtigkeit auch noch nicht aufgerichtet. Das Allerheiligste ist auch noch nicht gesagt. Und dann heißt, ich lese weiter. Vers 25. So sollst du denn erkennen und verstehen, von dem Zeitpunkt an, als das Wort erging, Jerusalem wieder aufzubauen, und bist zu einem Gesalbten, einem Fürsten. Was glaubt ihr, wer dieser Gesalbte oder dieser Fürst ist? Es ist Jesus. Dieser Gesalbte, der Fürst, sind es 7 Wochen und 62 Wochen lang wird Platz und Stadtgraben wiederhergestellt werden und gebaut sein. Und zwar in Bedrängnis der Zeiten. Darüber ist keine große Spekulation, selbst egal welche Position man ist, sind sie alle eigentlich einig. Es gibt 2 Abschnitte und jetzt die male ich hier kurz hin. Oh, wo sind meine Stiftchen? Es ist ausgegangen. So, insgesamt sind 7, wir bleiben bei den 70 Wochen. Sehr gut, 70 Wochen sind bestimmt. Dann heißt es, der erste Abschnitt ist 7, richtig? Und dann kommt der zweite Abschnitt, 62. So bleibt uns noch der letzte Abschnitt von der einen Woche, weil 7 plus 62 gibt, 69 plus 1 gibt. So, jetzt wisst ihr, wenn immer die Rede ist von der 70. Woche. Das ist allgemein in diesem Fachjargon und in dieser Theologie die 70. Woche. Und man sagt, dass die 70. Woche noch nicht eingetreten ist, dass die 70. Woche beginnt, Offenbarung Kapitel 4. Und das liegt in der Zukunft. Denn alles, was in der 70. Woche ist, nach dieser Theorie, betrifft den Antichristen. Richtig?
Ja.
Okay, danke. So. Ich bin nicht der Freund von davon. Denn, ja, ich sag's euch gleich. Aber da versteht ihr das Prinzip. Und jetzt gibt es 3 Zeitabschnitte. Und innerhalb dieser 3 Abschnitte werden bestimmte Dinge stattfinden. Beziehungsweise, wenn diese Zeit erfüllt ist, dann wird das nämlich erfüllt sein, was nämlich beschrieben ist am Anfang. Nämlich, die Gerechtigkeit wird aufgerichtet, Sünde wird vergeben, es gibt keine Schuld mehr, das Allerheiligste ist gesalbt. Das ist das Ergebnis von den allen 70 Wochen. So, jetzt gucken wir das an. Oder ich sage, und alle sind fester Meinung, an dem Tag, also wo das Wort erging, die Stadt wieder aufzubauen, und das ist Kyros, der dann das erlaubt, nämlich das Volk Israel darf zurückkehren aus der babylonischen Gefangenschaft. Und jetzt hier beginnen die Rechnereien. Ja, wann hat das gesagt? Und da gibt es verschiedene Datierungsfragen. Mir ist das egal. Ich weiß, an dem Tag, wo Gott gesagt hat, zu Kyros, lass sie ziehen, bam, dann ging es los. Das ist für mich wichtig. Und dann ging das Wort. Und dann heißt es, dann ist die erste Zeit, die ersten 7 Wochen, und das ist die Zeit von Haggai, von Zacharia und von Maleachi, wo die Stadt auferbaut wurde und in Bedrängnis. Und wir können das nachlesen, es war nicht so einfach. Die wurden bedrängt so kann man den Propheten nachlesen.
Israel,
Nehemiah, alles. Gibt es keine Diskussion, glaube ich, darüber, gell? Weil das ist allgemein anerkannt. Das heißt, hier wird die Stadt gebaut. Die irdische Stadt, genau, die irdische Stadt wird gebaut hier. Und dann heißt es, und dann sind 62 Wochen, und das in Bedrängnis. bis zu dem Gesalbten. Auch da sind die meisten Theologen einig. Das ist nämlich bis zum Kommen von dem einen Gesalbten. Wer ist das? Von Jesus. Das ist die, Daniel bekommt den Hinweis, wann Jesus, auf diese, nicht wieder, wann Jesus kommt. Die Menschwerdung Jesu, die Geburt Jesu. Es wird 69 Wochen dauern. Von dem Tag an, wo das Wort ergeht, Jerusalem wieder aufzubauen, wird es 69 Wochen brauchen, bis Jesus wiederkommt. Das ist die Aussage, bis zu einem Gesalbten. Und übrigens, das ist ziemlich genau eingetroffen, wie man die Rechnereien jetzt macht. Aber knapp 500 Jahre später ist Jesus gekommen. Die Stadt wurde aufgebaut und dann also 62 Wochen lang. Lest einfach die Zeit der Makkabäer. Oder die Apokryphen. Schaut mal, was die Griechenland und was die einzelnen, wie heißen die? Die vier Kommandanten von Alexander der Großen, auf die wurde das Reich doch aufgeteilt. Ja? Theodochen, vielen Dank euch. Und was die ganzen Kämpfe, wo Israel zwischen Ägypten und zwischen Syrien und die ganzen Kämpfe, und da fällt auch die ganze Zeit von Antiochus Epiphanes und die Entheiligung des Tempels, wo ein Schweinopfer, all diese Dinge fallen in diese Zeit, große Bedrängnis. Und daher kommt, und dann kommen die Römer, große Bedrängnis. Und die Naherwartung des Messias war so groß, weil die Bedrängnis so groß war, weil die Not so groß war. Interessant, das ist sehr. Diese Bedrängnis führt zu dem Herr, komme bald, Maranatha. So. Und dann ist die 69 Wochen vorbei und Jesus Christus kommt als Baby in ein und wird geboren. Und jetzt geht man mit mir in den Text. Wieder zurück, Daniel 9. Ab Vers 26. Und nach den 62 Wochen, so, nach den 62 Wochen bedeutet was? 62 plus 7. Das heißt, das, was jetzt nach den 62 der Woche beschrieben ist, ist natürlich die 69, also nach den 69 Wochen, ja? Eine Frage, gibt es hier eine Lücke? Nee, gell? Die 70, und das sind auch wiederum die Ausleger, allen Positionen sich einig, zwischen der 7. und der 62. Woche gibt es keine Lücke. Das heißt, und nach der 7., also nach der 7. Woche folgen die nächsten 62. Da schiebt man keine Lücke hinein. Interessanterweise. Aber beginnt man nach dieser Woche jetzt eine Lücke reinzuschieben. Wir werden sehen, ob es stimmt. Ja, das ist sprachlich, nebenbei, Hebräisch an dieser Stelle ist überhaupt, der Text ist, deswegen gibt es auch so viele Probleme, ist nicht so einfach. Was gesagt wird, in diesen 7 Wochen und in 62 Wochen werden zwei Dinge passieren, Die Stadt wird aufgebaut, Bedrängnis kommen, Gesalbter wird kommen. Okay. Ja. Ja. Genau, könnte man meinen, der Gesalbte kommt hier nach der 7. Woche. Nein. Jetzt schaut mal Vers 26, ich denke, jetzt wird deutlich, weil jetzt wird, aber ist, nochmal, behaltet im Hinterkopf, um wen geht es die ganze Zeit? Um den Gesalbten, richtig? Sagen wir mal, wir wissen noch nicht, dass es Jesus ist. Nehmen wir mal an. Wir tun so, als ob noch nicht, und wir sagen, aber es geht um den Gesalbten, der kommen soll, richtig? Und der Gesalbte bedeutet Messias. Es geht um den Messias. Und jetzt schaut mal, was passiert nach den. Also nach den 62 Wochen kommt eine lange Lücke. Nee, steht bei mir nicht. Nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden. Richtig? Und keine Hilfe finden. Oder es wird niemand bei ihm sein. Könnt ihr euch eine Parallele vorstellen? Was bedeutet das? Kreuzigung. Dieser Gesalbte wird sterben und niemand wird bei ihm sein. Alle haben mich verlassen. Bitte? Ja. Nach den 62 Wochen. Und darum sage ich, hört auf, mit Zahlen zu, also mit Jahren und Zahlen zu rechnen. Okay. Ich meine, versteht, ich will nur sagen, was ich damit meine. Jetzt, wenn man hingeht und jetzt datieren anfängt, es wird gesagt, wir können sagen, es gibt einen Abschnitt, einen Zeitabschnitt. In diesem Abschnitt wird Jerusalem mit aufgebaut. Dann gibt es einen Abschnitt des Wartens auf den Messias. Dann kommt der Messias und nachdem er gekommen ist, wird er ausgerottet werden. Das ist, was ich sage mal so, das ist, was der Text sagt. Und er wird das heißt, er wird sterben. Und er wird alleine sterben. An diesem Punkt möchte ich sagen, ich sage euch einfach, wie ich es verstehe. Ich sage einfach nur, wie ich es verstehe. Ob ihr es teilt, ich überlasse es euch. Und dann heißt es Folgendes. Und das Volk eines kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Und sein Ende ist in einer Überflutung und bis zum Ende ist Krieg und fest beschlossene Verwüstung. Dieser Akt der Ausrottung des Gesalbten wird etwas auslösen, nämlich ein Fürst wird kommen und wird die Stadt und den Tempel zerstören. Müssen wir auch das groß? Ich glaube, es ist deutlich, oder? Die Römer kommen und zerstören Jerusalem 70 nach. Aber eigentlich wollte ich keine Zahlen nennen. Aber das ist, was wir definitiv wissen. Ja. Das heißt, heilsgeschichtlich ist das, wo ich das kann ich in der Bibel finden. Jesus kommt. Und dann heißt es, als er kurz vorm Kreuz steht, sagt er, wo ich sage, oh, schau mal, was für ein Tempel. Und was sagt Jesus? Freunde, hier bleibt kein Stein auf dem anderen stehen. Das heißt, und dann sagt er, wenn ihr Daniel lest, dann beachtet bitte das. Und dann schaut mal, was Folgendes heißt. Fest beschlossene Verwüstung bis wann? Bis zum Ende. Krieg und Verwüstung bis zum Ende. Und jetzt kommt die große Schwierigkeit. Bis dahin, denke ich, ist noch soweit kein Problem und bis dahin folgen alle auch der gleichen Auslegung, fast alle. Aber, und jetzt kommt das Problem. Jetzt kommt die Schwierigkeit und jetzt scheiden sich die Geister. Und jetzt, bevor ich euch meine Sicht sage, möchte ich euch bitten, ich finde, es hat große Konsequenzen jetzt, wie man jetzt das weiterliest. Denn das ist die Stelle, von der ich redete. Entweder ist das, was wir jetzt anschauen, ist das der Antichrist oder ist das Jesus? Das ist nicht etwas, wo man sagt, oh ja, schalt deine Meinung, schalt deine Meinung. Also versteht ihr, was ich meine? Was ich damit sagen will, ihr müsst euch jetzt Rechenschaft geben darüber. Entweder ist das, was ihr diesem Text oder dieser Person, die jetzt genannt wird, entweder sagt ihr, das ist das, was Christus tut oder getan hat oder tun wird, je nachdem, wie man es versteht. Oder ist das der Antichrist? Und ich halte das für sehr gravierend. In meinen Augen ist das, puh, und davor zittern meine Knie, wenn ich jetzt diesen Vers euch auslege. Und es heißt Folgendes. Und stark machen wird er einen Bund für die vielen. Ich lese es mal und dann gehen wir in Detail durch. Und eine Woche lang. Und zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Und auf dem Flügel des Kreuzes kommt ein Verwüster, bis fest beschlossene Vernichtung über den Verwüster ausgegossen wird. Schwieriger Text, schwierige Stelle. Jetzt, ich gebe euch meine Deutung erstmal hin. Aus Zeitgründen und aus Kraftgründen habe ich jetzt kein Interesse zu diskutieren. Aber einfach mein Verständnis. Das, was jetzt hier beschrieben ist, ist die Parallele zu dem Vers 26. Es ist die 70. Woche. Und die 70. Woche beginnt wann? Nach der 69. Die beginnt danach. Die beginnt nicht irgendwann mal. Ich sehe keine Notwendigkeit hier zumindest aus diesem Text, hier eine lange Zeitlücke zu sehen, wenn ich nur diesen Text habe. Mir erschließt sich, als ob das nach der 70. kommt die, nach der 7 kommt 62, nach der 62 kommt die 70. Also die letzte Woche. Und dann wird uns beschrieben, Vers 26 und 27 sind Parallelen. Achtet mal drauf, das sind Parallelen, was uns beschrieben wird. halten wir uns nochmal ins Gedächtnis. Was haben wir in Vers 26 gelesen? Der Gesalbte wird ausgerottet, das hat eine Auswirkung auf
Jerusalem.
Auf Jerusalem. Auf den Tempel. Okay? Und jetzt schaut mal. Und stark machen wird er einen Bund für viele. Und je nach Übersetzung gibt es hier Schwierigkeiten. Das heißt, und er wird schwer machen. Eine Woche lang. Und hier beginnt es. Und eine Position sagt, das ist der Antichrist. Er wird nämlich in der 70. Woche, wird er in den ersten 3,5 Jahre nach dieser Theorie, wird einen Bund mit Israel schließen. Schon mal gehört? Und dann wird er diesen Bund schwer machen. Er wird ihn brechen, heißt das. Und das ist, er wird ihn brechen. Und das wird Auswirkungen haben dann für die nächsten 3,5 Jahre. Das ist nämlich die große Trübsalzeit. Und dann gibt es dann die Verfolgung. Und der Bruch wird stattfinden, weil er die Speisopfer und Schlachtopfer aufhören lassen wird. Das ist, er wird das brechen, das Gesetz, aufheben, das Gesetz. Und sich erheben. Und dann wird er sich da in den Tempel setzen und so weiter. Das wird hier verstanden und gesehen. Ist okay. Ich gebe einfach euch eine Alternative. Und jetzt beachtet den Kontext. Und guckt den Kontext an. Um wen geht es die ganze Zeit? Um den Gesalbten. Und jetzt schaut man. Und stark machen wird er. Wer? Wer ist dieser er? Das ist das Erste. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Es gibt der Fürst. Der Fürst, der kommen wird und die Stadt vernichten wird. Das ist die eine Möglichkeit. Und die zweite Möglichkeit, es ist der Gesalbte. Die zwei Möglichkeiten. So, wenn das der Gesalbte ist, dann ist das wer? Jesus. Wenn er der Fürst ist, dann ist es wer? Die Römer. Und interessanterweise, jetzt wird ein Riesensprung gemacht. Das heißt, das ist der Antichrist. Eigentlich, also wenn man das schon so sagt, er ist der Fürst, der die Stadt zerstören wird, dann ist es der Fürst, der nach Rom kam und die Stadt Jerusalem zerstört hat. Wer war das nochmal? Wie hieß der? Ja, Titus und, ja, vielen Dank euch. Dann das. Aber dann sagen Sie, der steht natürlich, kann man auch sagen, nämlich für den Antichristen. Ist für mich ein bisschen vage. Bisschen. Aber was für mich klar ist, persönlich, ist, dass der ganze Kontext sagt, und er wird kommen, er wird Sündenvergebung schaffen, er wird eine Gerechtigkeit aufrichten, allein aus Glauben, nicht aus Werke, nicht durch das Gesetz, aus Gnade, das ist die Botschaft. Und er wird kommen, er wird auf die Erde kommen, er wird Mensch werden. Und Jesus kam und er wird sterben, weil das Sterben, warum ist es notwendig? Weil das ist doch die Sühnung. Das ist doch der Grund der Vergebung. Das ist doch die ewige Gerechtigkeit. Oder ist das nicht das, was wir glauben? Also ich glaube genau das. Und jetzt lest man mit mir Folgendes. Und stark machen wird einen Bund für viele. Wenn wir das ist die Übersetzung in Elberfelder, stark machen. Das hebräische Wort, was dann in Luther, glaube ich, übersetzt mit schwer machen. Wir können aber selbst, nehmen wir das Wort schwer. Er wird den Bund schwer machen, das heißt bestätigen, nicht brechen, stark machen, das heißt festigen. Oder wir können sagen einsetzen. Welchen Bund wird er stark machen? Welchen Bund wird er schwergewichtig machen? Welchen Bund? Den Bund Abrahams, dem ich allein aus Glauben. Er wird diesen Bund ratifizieren. Nämlich mit seinem Blut. Das bedeutet, dass er das wahre Lamm ist. Aber wenn er das wahre Lamm ist, was brauchst du dann nicht mehr? Steht das bei uns im Text? Ich glaube schon. Und stark macht er einen Bund für die vielen eine Woche lang. Das heißt, dass es in dieser Woche passieren wird. Und zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. So, nochmal. Ich deute das so. Aufgrund dessen, dass er dahingegeben ist, ausgerottet wird, bedarf es keiner Opfer mehr. Es bedarf keiner Opfer mehr. Denn wo die Vergebung der Sünden ist, bedarf es kein Opfer mehr. Das ist Hebräerbrief. Und welche Folgen hat das? Nein, ein Stück zurück. Und Starkmacher wird einen Bund für wen? Für viele, nicht für alle. Warum für viele? Jetzt geht in das Obergemach, als Jesus diesen Bund ratifizierte und sagte, das ist der Bund in meinem Blut, das vergossen ist für viele. Das sind die gleichen Worte. Das vergossen ist für viele. Der Bund ist nicht für alle. Der Bund ist für viele. Für alle Gläubigen. Und darum braucht es kein Opfer mehr. Darum braucht es keinen Tempel mehr. Da braucht es keine Schlachtopfer mehr. Und darum wird was mit dem Tempel passieren. Er wird abgerissen. Wer schickte die Römer nach Israel? Was glaubt ihr? Wer ist der Allmächtige? Gott. Was glaubt ihr, warum er zugelassen hat, dass die Babylonier den Tempel zerstörten? Was glaubt ihr, warum er zugelassen hat, dass die Römer den Tempel zerstörten? Oh. Jesus sagt, das ist das Gericht. Lukas, können wir nachlesen. Das ist das Gericht. Und jetzt? Warum lässt ihn zerstören? Weil diesen Tempel es nicht mehr braucht. Weil der wahre Tempel gekommen ist. Weil das wahre Opfer geschlachtet worden ist. Weil der wahre Hohepriester in das wahre, eigentliche Heiligtum hineingegangen ist. Darum wird er das alles hier aufhören lassen. So sehe ich das. Und die Folge ist folgende. Und dieser Satz ist sehr schwierig im Hebräischen. Und da bin ich genauso auf Ausleger angewiesen. Und da heißt Folgendes. Und auf dem Flügel vom Gräuel kommt der Verwüster, bis fest beschlossene Vernichtung über die Verwüste ausgegossen wird. Wer hat eine andere Übersetzung dann?
Und im Heiligtum wird stehen ein Gräuelbild, das Verwüstung anrichtet, bis das Verderben, das beschlossen ist, sich über die Verwüstung ergießen wird.
Merkt ihr wie? Und je nachdem, was für eine Übersetzung hat, das Bild ist folgendes. Und von der Zinne der Von der Zinne auf heißt das eigentlich vom Hebräischen. Das heißt, von dem obersten Zinne des Tempels bis zum untersten ist beschlossene Verwüstung. Alles wird zerstört. Und so lang und so bis alles zerstört und selbst der Verwüster vernichtet ist. Das heißt, die Parallele ist, und bis am Ende ist, also ich lese nochmal Vers 26 am Ende, und ein Ende ist eine Überflutung und bis zum Ende ist der Krieg und ist fest beschlossene Verwüstung. Es sind Kapitel 6, Vers 26 und 27 sind Parallelen. Der Gesalbte ausgerottet, er wird einen Bund stark machen. Das hat Auswirkungen, er wird alles verlassen, er wird Schlachtopfer aufhören lassen. Tempel wird zerstört, bis Ende ist Verwüstung, bis Ende beschlossene Verwüstung. Das ist das Gleiche, wird nochmal aus anderer Perspektive sagen, das ist ein Parallelismus. Das Gleiche passiert aber in der 70. Woche. Und ich sage, das, was da beschrieben ist, ist das Erlösungswerk Jesu Christi bei seinem ersten Kommen. Und von daher ist diese 70. Woche für mich schon längst vorbei. Für mich. Dann hat es Konsequenzen für mich, dass Offenbarung ab Kapitel 4 nicht was beschreibt. Nicht die 70. Woche. Aber das ist die gängige Auslegung von vielen, weil das wird eingeteilt in 3,5 Jahren. Nämlich diesen Bund, den er schließen wird und festigen wird und Schlachtopfer aufhören lässt und dann die verschlossene Verwüstung. Ich sehe das nicht so. Und jetzt nochmal, damit höre ich jetzt auf. Entweder ist es Antichrist oder ist es Jesus. Entweder ist es ein Lösungswerk oder ist es etwas anderes. Und ich zittere, wenn ich das sage. Und jeder, der behauptet, es ist der Antichrist, muss dafür Rechenschaft geben. Genauso wie jeder, der behauptet, dass es Christus ist, muss die Rechenschaft geben. Ich weiß es nicht. Ich bin bereit, dafür die Rechenschaft zu geben, dass es Christus ist. Weil der ganze Kontext von diesem Schrieb, von dem Gesalbten spricht, der eine ewige Erlösung schaffen wird, die geschehen ist. Und ich keine Brandopfer mehr brauche und keine Schlachtopfer mehr brauche. Das Zeugnis, die Wolke des Neuen Testaments gibt mir Recht. Auch wenn ich nicht alles verstehe. Aber da habe ich Klarheit. Ich bete. Wie ernst ist doch diese Angelegenheit? Und es geht hier nochmal, Herr Jesus, um dich und nicht um eine gegen die andere Position. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, nicht gegen Menschen. Unser Kampf ist gegen die Mächte und Gewalten der Himmelswelt. Jesus, der Teufel versucht in so vielen Dingen, sich an deine Stelle zu setzen. Er will der Antichrist sein oder anstelle von Christus sein. Und wie gefährlich ist es, die Dinge, die du tust, dem Beelzebul zuzuschreiben. Wie gefährlich sind die, das Wirken des Geistes, dem Teufel zuzuschreiben. Du warnst uns das in Matthäus 12. Und ich bitte dich, wenn wir diesen Abschnitt lesen, Herr, schenke Klarheit, damit wir sicher wissen, wem wir das zuzuschreiben haben. Herr, sodass wir gewiss stehen, Herr, und dass diese Botschaft uns nicht erschreckt, nein, dass diese Botschaft uns eine große Hoffnung, eine Sicherheit, einen Frieden schenkt, denn es ist vollbracht. Herr, über all die Fragen, die meine Geschwister haben, schenke ihnen Ruhe und Frieden und schenke Klarheit in diesen Dingen.